Kultur-Podcast. Menschen, Märkte und Motive.
Ja, herzlich willkommen. Hier ist der Ruhr-Podcast. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Wir sitzen natürlich im wunderschönen Duisburg. Ich schaue über meine Schulter und muss sagen, heute ist das Wetter durchwachsen. Es ist relativ kalt. Mir gegenüber sitzt heute Anke Johansen, stellvertretende Geschäftsführerin bei der Buchhandlung Scheuermann. Hallo Anke.
Ja, hallo Frank. Oder Sepp, wie möchtest du angesprochen
wie
werden?
Wie du willst.
Ich bleib mal bei Frank.
Ja, das ist auch schön. Endlich nennt mich mal wieder einer Frank, das kenne ich gar nicht mehr. Anke, du engagierst dich für den Sonnwall, sage ich jetzt mal so ganz grob. So habe ich es zumindest einem Zeitungsartikel entnommen, der vor rund 2 Wochen in der Rheinischen Post erschienen ist. Und jetzt kenne ich ja durchaus die Stadtmitte und den Sonnwall insbesondere. Erzähl doch mal, was treibt dich da um?
Ja, ich bin da so reingeschlittert, würde ich sagen.
In den Sonnwall reingeschlittert?
Ja, genau. Ich bin genauso in den Sonnwall reingeschlittert, wie seinerzeit in Duisburg reingeschlittert. Ja. Ich bin jetzt seit 17 Jahren hier und ja, was den Sonnwall betrifft, ich bin seit einigen Jahren bei der Buchhandlung Scheuermann eher so als kreativer Kopf, meistens eher im Hintergrund. So, das fing in der Corona-Zeit an, dass ich dann Videoschnitt und solche Sachen gemacht habe. Ich bin von Haus aus oder in meinem ersten Berufsleben Künstlerin, Musikerin gewesen, teilweise immer noch. Und ja, dann hat sich in den letzten Jahren auch aus meiner Rolle der Moderatorin heraus, weil ich eben auch Abendveranstaltungen dort moderiere, sich dann so die Fragestellung immer mehr ergeben, in was für einem Umfeld sind wir hier eigentlich und was passiert hier eigentlich gerade? Und die Buchhandlung Scheuermann erlebt so wie viele in der Innenstadt, dass ja die Kundenfrequenz zurückgeht, dass das Umfeld teilweise ja, also dass ein anderes Klima Einzug hält. Und so haben wir uns in der Buchhandlung halt vermehrt Fragen gestellt und haben es aber auch mit ganz konkreten Problemen zu tun bekommen, beispielsweise mit Autoverkehr, der zunehmend dann in die Fußgängerzone reingefahren kommt und da zu Gefahrenlagen führt. Kaputte Pflastersteine, so ein paar Klassiker, die Duisburgerinnen und Duisburger kennen. Und dann habe ich im Grunde genommen vor 1,5 Jahren gemeinsam mit Elisabeth Efert, der Inhaberin, einfach überlegt, Mensch, was können wir tun? Und dann waren wir naiv genug zu denken, wir können helfen, Probleme zu lösen. Ich möchte das jetzt gar nicht so zynisch formulieren. Nein, ja. Wir haben wirklich gedacht, komm, wir kümmern uns jetzt mal um ein paar Sachen, kontaktieren mal ein paar Ämter und schauen mal, dass wir hier ein paar Dinge ins Bessere vielleicht lenken können. Und dann haben wir ja doch mit einigem Erstaunen festgestellt, dass das gar nicht so so leicht ist. Und
ja, das erstaunt mich allerdings jetzt nicht, weil das habe ich ja schon hinter mir.
Ich hörte davon.
Worauf bist du da gestoßen? Also das wird mich jetzt natürlich konkret interessieren. Also an wen habt ihr euch zuerst gewendet? Mit welcher Idee auch? Und was war das Feedback, wenn es eins gab?
Ja, also wenn ich da vielleicht einen Disclaimer voranschicken darf, also dieses Interview, auf das du dich beziehst, ist ja jetzt schon 2,5 Wochen her und ich muss sagen, es hat sich seitdem schon auch eine gewisse Dynamik ergeben. Ich sag mal so, da sind jetzt so ein paar Türen aufgegangen, vorsichtig, wo ich jetzt natürlich auch gucken möchte, dass ich die jetzt nicht wieder zuschlage, indem ich jetzt auf eine bestimmte Weise über Dinge spreche. Also ja, ich sag mal so, in diesem Interview haben wir jetzt mal einen raushauen müssen, um vielleicht wirklich auch mal ein bisschen Gehör zu bekommen und auch zu sagen, ey, die Lage ist echt ernst und wir sind gerade echt frustriert, aber wir sind jetzt auch wieder zu unserer guten Laune zurückgekehrt und wieder zu dieser Zuversicht, dass auch dieses Interview dazu beitragen kann, dass Dinge hier wirklich in Bewegung kommen. So, das möchte ich gern als kleine Botschaft voranschicken. Ich werde jetzt versuchen, einerseits deine Fragen konkret zu beantworten und gleichzeitig versuche ich aber irgendwie jetzt auch im Fairplay zu bleiben, weil es kann ja sein, dass jetzt in den letzten 2,5 Wochen tatsächlich Dinge begonnen haben, sich zum Guten zu wenden. Und
was
dann
ja wünschenswert wäre.
Dann wäre es halt doof, ich sitze jetzt hier und bashe irgendjemanden, der vielleicht mittlerweile.
Darum geht es ja nicht. Also grundsätzlich, aber das wissen ja die regelmäßigen Ruhr-Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Es geht nicht darum, irgendwen zu bashen oder so, aber es geht natürlich auch darum, Fehlentwicklungen aufzuzeigen oder Entwicklungen aufs Tableau zu heben, die einfach nicht gut sind, ob nun für eine Stadt oder eine Region oder eine Bevölkerungsgruppe, wie auch immer. Und ich denke, solange wir noch in einer demokratischen Landschaft leben. Ja. Da muss man ja heute auch schon drauf aufmerksam machen. Gehört sich das auch so? Also, dass man Missstände anspricht, ja. Fehlentwicklungen anspricht, weil nur dann kann man sie auch beheben und da eine bessere Lösung anbieten. Ne?
Ja.
Okay, lange Vorrede.
Ja. Genau, also um deine Frage jetzt dann konkret zu beantworten. Also eine Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass wir im Grunde genommen verwiesen wurden und dass wir eigentlich selten den Eindruck hatten, okay, hier fühlt sich jetzt jemand zuständig genug bei einem bestimmten Amt, um zu sagen, da lass uns was einfallen, wir melden uns in 2 Wochen und sagen ihnen dann, wie die Sache ausgegangen ist. Mhm. Das heißt, wir mussten unheimlich viel erstmal auch erfragen, wo wir überhaupt richtig sind und haben selten das Gefühl gehabt, hier sind wir jetzt auch richtig mit unserem Anliegen. Dann haben wir aber auch die Erfahrung gemacht, dass wir immer hinterher sein mussten und dass eigentlich selten auch ein Feedback zurückkam, so dass wir das Gefühl hatten, okay, da ist jetzt was in Gang gekommen. Also wir hatten das Gefühl, wenn wir da jetzt nicht stetig dranbleiben und immer wieder nachfragen, dann versandet die Sache. Und das ist eine unangenehme Rolle, weil wir im Grunde genommen, also erstens habe ich nicht die Zeit, ständig nachzufragen und zweitens bin ich aber auch gar nicht so gestrickt, dass ich Leuten auf den Zeiger gehen möchte. Mhm. Und ich meine, als Buchhandlung oder auch als Selbstständige, die wir sind, sind wir es gewohnt, dass wir auch liefern müssen, weil sonst unsere Buchhandlung einfach nicht Fortbestand haben kann. Und da hat, glaube ich, auch bei mir so teilweise so ein bisschen so eine Verwunderung eingesetzt, aus welchem Selbstverständnis heraus dann da teilweise offensichtlich agiert wird, dass man irgendwie glaubt, Probleme sind nicht wichtig, wenn so eine Buchhandlung sagt, hier, das sind die Probleme. Und wir haben dann auch wirklich ziemlich früh schon angefangen, sehr konkret Vorschläge zu machen.
Okay. Zum Beispiel?
Ja, also zum Beispiel haben wir angeregt, dass der Sonnenwall auf diesem kurzen Stück, also ist jetzt halt einfach ein konkretes Beispiel, dass das, glaube ich, gut veranschaulicht. Viele wissen das vielleicht. Der Sonnenwall hat so ein kurzes Stück, wo man mit dem Auto reinfahren kann und dann setzen auf Höhe der schmalen Gasse, also da, wo die schmale Gasse auf den Sonnenwall rauskommt, da setzen erst die Pöller ein.
Ja, richtig.
Und das heißt, auf diesem kleinen Stück fahren Autos im Prinzip aktuell von beiden Seiten rein. Also die kommen entweder die schmale Gasse von hinten entlang oder sie kommen vom Friedrich-Wilhelm-Platz aus auch auf den Sonnenwall gefahren. Und das heißt, dass Autos da auch aufeinandertreffen oder Lieferfahrzeuge und Privatfahrzeuge. Und es gibt dann auch häufig so ein Kuddelmuddel mit Rangieren. Und als wäre das nicht schon unangenehm genug, auch für die Menschen, die zum Beispiel aus unserer Buchhandlung kommen, die dann teilweise ein Auto von rechts oder ein Auto von links dann wirklich berücksichtigen.
Da darf man doch gar nicht fahren, oder?
Ja, das ist sehr streng geregelt eigentlich. Lieferzeiten, also es dürfen Lieferfahrzeuge zu ganz bestimmten Zeiten reinfahren, aber diese Zeit endet mittags um 12 und geht dann, glaube ich, abends erst wieder um, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie viel Uhr los. Und im Grunde genommen halten sich da auch die meisten Gewerbetreibenden dran. Also wir bekommen immer nachts unsere Bücher geliefert und tagsüber, also zum Beispiel irgendwelche Paketzusteller, die machen das mit Sackkarre. Also hat das auch bis vor geraumer Zeit ganz gut funktioniert, aber durch einen Imbiss neben uns ist das so ein bisschen eingerissen und wie das so ist, ne, einer macht den Anfang und mittlerweile erleben wir eben, dass da einfach so ein offensichtlich so ein Klima Einzug gehalten hat, dass da jeder irgendwie einfach mal eben kurz reinfahren kann. Und wir haben halt versucht, nicht nur dem Ordnungsamt irgendwie zu sagen, ihr müsst hier öfter aufschreiben, weil das hat offensichtlich auch nur bedingt eine Wirkung gehabt, sondern wir haben auch vorgeschlagen, dass man dieses kurze Stück wenigstens vom Verkehrsfluss her regelt, dass man sagt, okay, die Einfahrt vom Friedrich-Wilhelm-Platz aus wird einfach verboten, so wie das auf der Waldstraße auch gemacht wird. Ja. Da darf man auch nur von einer Seite aus reinfahren. Das würde wenigstens dieses Rangieren vor unserer Buchhandlung ein bisschen eindämmen. Und das ist aber so eine Idee, die wir vor einem Jahr dann gemacht haben und die ist dann also einfach verpufft. Und jetzt neulich wurde uns in Aussicht gestellt, dass es jetzt doch geprüft wird. Aber wie so oft haben wir auch in diesem Falle erstmal auch gesagt bekommen, dass das nicht geht. So. Und dann wurde uns erklärt, warum.
Gab es da eine Begründung zu?
Genau. Ja, es war ein bisschen kurios, weil wir haben halt, weil wir nicht wussten, dass man eine Fußgängerzone auch mit einem Einfahrtverbotenschild einfach versehen kann, haben wir halt immer davon gesprochen, ob man da nicht eine Einbahnstraße draus machen kann. Weil das war ja das, worauf es hinauslaufen würde. Also sprich, dass die Autos nur noch so. Und dann hat man uns gesagt, ja, eine Einbahnstraße kann man aber nur bei Straßen machen und nicht bei Fußgängerzonen, weil Fußgängerzonen sind ja nicht für den Autoverkehr vorgesehen. Und das war dann so ein bisschen kurios, weil wir gesagt,
Genau, also eigentlich das, was ihr fordert.
So, und aber dass es eine andere Lösung geben könnte und dass es die auf der Waldstraße schon gibt, haben wir dann durch Zufall irgendwann gesehen, wo ich mich dann auch gefragt habe, naja, warum hat man nicht gesagt, ja gut, man nennt das dann nicht Einbahnstraße, sondern einfach verboten und das geht theoretisch, müssen wir erst prüfen, keine Ahnung. Aber da haben wir halt auch gemerkt, es gibt ja diesen schönen Spruch, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ja. Und so ein bisschen so kam uns das vor. Und ich möchte aber auch an dieser Stelle sagen, wir unterstellen niemandem böse Absichten. Also wir haben jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich möchte einfach niemandem böse Absichten unterstellen. Ja. Wir haben einfach das Gefühl gehabt, da gibt es vielleicht wirklich vielleicht auch so eine gewisse Kultur in bestimmten Ämtern oder vielleicht auch amtübergreifend, dass man das auch normal findet, einfach zu sagen, haben wir nicht, geht nicht. Mhm. So. Und dass aber wir in unserer Realität in der Buchhandlung mit so einer Haltung nicht sehr weit kommen würden und dass das auch sich eine Stadt wie Duisburg eigentlich nicht leisten kann, so mit Menschen umzugehen, die auch sehr konkrete Dinge vorschlagen. Das haben wir halt dann versucht, in dem Interview auch zum Ausdruck zu bringen.
Was ich ja immer interessant finde, ist, letztlich sind die Stadtbediensteten doch, wenn man das jetzt mal so sieht, die Erfüllungsgehilfen der Steuerzahler der Stadt.
Ja.
Offensichtlich macht sich aber doch dort eine ganz eigene Form von nennen wir es mal Arroganz, breit, die vielleicht auch so auf taube Ohren sich setzt. Ne? Also ich habe das ja nun in ähnlicher Geschichte mit einem anderen Projekt, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber genau auch so erlebt. Also dass man Vorschläge macht, die einreicht und es ist nie einer zuständig und irgendwie hat keiner Bock. Wenn dann plötzlich, und ihr habt ja eine ganze Seite in der RP, das ist ja schon mal ein Stück, ne?
Haben wir auch drüber gestaunt.
Ja, aber das vielleicht braucht es das dann ja auch, dass da dann an entsprechender Stelle einfach mal jemand sagt, oh, jetzt gehen die schon an die Öffentlichkeit und da müssen wir doch dann jetzt wirklich mal hinhören. Klingt jetzt ein bisschen böse, aber das deckt sich mit Erfahrungen auch oder auch mit Aussagen, die ich von anderen Leuten mit ähnlichen Problemen ja auch schon gehört habe. Also ich weiß nicht, ich will auch nie einem persönlich was unterstellen. Vielleicht ist es auch dem Apparat Stadtverwaltung geschuldet. Vielleicht ist auch das System Stadtverwaltung einfach gar nicht mehr zukunftsfähig in der Form, wie es gerade praktiziert wird. Ich kann das nicht beantworten. Aber Fakt ist, dass doch vieles ausgesessen wird. Habe ich persönlich den Eindruck.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich verstehe auch sofort, woher du kommst mit dem Wort Arroganz. Und auf so einer rein persönlichen Ebene, wenn ich jetzt irgendwie mit einer Freundin über sowas spreche, würde ich das vielleicht auch so formulieren. Mhm. Und gleichzeitig versuche ich natürlich auch immer wieder zu überprüfen, okay, wie kann ich Teil von Lösungen werden?
Ja, natürlich,
selber auch.
Klar.
Und dazu gehört für mich auch wirklich mich zu fragen, okay, was für andere Motive könnte es denn geben? Weil Arroganz ist natürlich schon auch wieder eine ziemliche Keule irgendwie. Und ich glaube, keiner ist gerne und freiwillig arrogant, so, weil wir wissen, alle arrogante Menschen sind auch nicht sympathisch und so. Nein, ich glaube mittlerweile, dass es da auch viel um Angst gehen könnte. Und ich glaube, dass wir einfach insgesamt auch so als Gesellschaft ja mittlerweile so ein bisschen so ein Klima haben, wo Menschen sehr schnell auch eins über die Rübe bekommen, wenn sie mal was auf die eigene Kappe nehmen. Und ich weiß nicht, ob dieses defensive Entscheiden, ich will niemanden.
Nee, es geht ja um kein persönlich, sondern es geht um Prozesse, die nicht wirklich angestoßen werden, beziehungsweise angestoßen werden sie ja durch Menschen wie dich und deinem Team, aber dann geht's nicht weiter oftmals. Und letztlich ist meine Erfahrung ja auch, dass keiner eine Entscheidung treffen möchte.
Ja.
Und von daher spielt dieses Wort Angst, was du eben selbst ja auch genannt hast, da mit Sicherheit sogar rein. Ja. Also dass man an bestimmten Stellen einfach Angst hat, Verantwortung für etwas zu übernehmen, auf die Gefahr hin von irgendeinem Menschen, der also in der Rangordnung vielleicht eins höher steht oder so, da, weiß ich nicht, gemaßregelt oder abgemahnt oder sonst was zu werden. Das allerdings führt dazu, dass genau das Schlimmste passiert, was passieren kann, nämlich nichts.
Ja. Das ist, und da müssen wir drüber reden. Da müssen wir,
absolut.
Da müssen wir uns ehrlich machen, auch als Stadtgesellschaft. Und also wir haben auch, als wir mit der Buchhandlung Scheuermann angefangen haben, diese Fragen öffentlich zu stellen. Also vor diesem Interview gab es ja monatelang halböffentliche Veranstaltungen bei uns in der Buchhandlung unter dem Titel Quo Vadis Son Val. Und unser Leitmotiv war immer, wir stellen Fragen, weil wir das Gefühl haben, wir kriegen keine Antworten auf diese Fragen und wir müssen immer lautere oder klügere Arten und Weisen finden, diese Fragen zu stellen, weil wir ja natürlich auch nicht so vermessen sind zu glauben, wir wissen, wie das hier in Duisburg alles zu funktionieren hat. Wir können aber sagen, wo drückt der Schuh und welche großen Fragen muss sich meinetwegen der Sonnenwall oder die Innenstadt stellen? Und ich glaube schon, dass es dann die Erwartung sein darf, zu sagen, ey, wir wünschen uns Antworten auf diese Fragen. Und es ist, glaube ich, von der Haltung her
dann... An wen habt ihr die Fragen denn gestellt?
Naja, wir haben die Fragen ganz konkret gestellt, also an diesen Veranstaltungen bei uns in der Buchhandlung haben wir die Fragen gerichtet, im Grunde genommen an alle, also ob es das Bezirksamt war, ob es die DBI war, also Duisburg Business und Innovation, also unsere Wirtschaftsförderung, das Amt für Stadtentwicklung war beteiligt, das Ordnungsamt, das Wirtschaftsdezernat, also im Grunde genommen alle Ämter, die uns irgendwie bekannt waren, die sich eigentlich idealerweise auch verschränken sollten.
Also kann jetzt auch keiner sagen, da haben wir ja nichts von gewusst.
Also obwohl uns das nach so und so vielen Monaten noch begegnet ist, ist es aber schon so, dass wir spätestens heute sagen können, nein, es sind alle im Bilde und wir erwarten auch gar nicht, dass jetzt Antworten vom Himmel fallen, aber letztlich geht es uns bei den Fragen, die wir stellen, auch um die Frage, in welcher Kultur wir hier eigentlich miteinander agieren. Du hast es ja auch schon angesprochen, ne? Und also neben den ganz konkreten Problemen auf dem Sonnenwall treibt uns, auch mich persönlich, halt einfach dieses auch politische Klima um. Ich habe viel gelesen, nicht nur, weil ich in der Buchhandlung bin, sondern auch, weil ich einfach finde, dass das eine gute Art ist, sich selber auch zu hinterfragen oder weiterzubilden. Und die Bücher, die ich zuletzt gelesen habe, wo es auch um Demokratie ging, haben eigentlich immer auch darauf hingedeutet, dass Demokratie letztlich auch im eigenen Kiez entschieden wird oder erlebt wird.
Genau.
Das heißt, wenn Menschen im eigenen Umfeld erleben, dass sie sich irgendwie positiv einbringen können, glauben sie an die Demokratie, jetzt mal vereinfacht gesprochen.
Richtig.
Und wenn sie so wie wir das Gefühl haben, sie laufen gegen Wände oder werden ignoriert, dann haben wir genau diese Schere, die wir auch auf Bundesebene erleben, zwischen wir hier unten und die da oben. Oder dass man den Glauben an die Politik verliert, und letztlich den Glauben an Demokratie, dass man sich also einbringen kann.
Ja, aber das ist doch ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass man halt auch sieht, dass diese Entwicklungen, die wir im Großen sehen, ne, also jetzt beispielsweise, wenn man auf den Bund schaut und auf die letzten Wahlergebnisse, dass diese Entwicklungen im Kleinen wirklich anfangen.
Ja.
Und im Kleinen heißt dann meinetwegen auf dem Sonnenwall, um es jetzt mal ganz konkret zu sagen, weil engagierte Bürgerinnen und Bürger einfach nicht weiterkommen mit ihrem Anliegen, nicht ernst genommen werden, wenn sie einen Missstand oder eine schädliche Entwicklung. Ich meine, wir reden hier ja auch über Einzelhandel, wir reden hier über Geschäftstätigkeiten, wir reden letztlich über Steuergelder, die vielleicht irgendwann nicht mehr gezahlt werden können, weil es den Buchladen nicht mehr gibt.
Ja.
Wir reden über Arbeitsplätze, wir reden über Ausbildungsbetriebe. Alles das sollte doch dort bekannt sein.
Ja, und was ich tatsächlich auch noch hinzufügen möchte, ist, wir begreifen uns als Buchhandlung mittlerweile auch als so ein dritter Ort. Also dritter Ort nennt man Orte, also die Leute arbeiten, die Leute haben Privatleben und es gibt eben diese dritten Orte, wo Menschen einander begegnen.
Richtig.
Also etwas, was für Demokratien einfach von ganz großem Wert ist. Und wir als Buchhandlung versuchen, diese Idee des dritten Ortes immer mehr zu verkörpern durch bestimmte Themen bei unseren Veranstaltungen, auch durch die Art und Weise, wie wir den Menschen, die in unsere Buchhandlung kommen, begegnen. Und insofern ist, finde ich, auch das eine große Frage, die wir uns alle stellen sollten. Okay, was tut auch so eine Stadtgesellschaft oder was tut in dem Fall die Verwaltung, um diese dritten Orte auch wirklich zu nähren oder zu unterstützen? Und das sind, also weil du mich eben auch nach den Fragen gefragt hast, also das war zum Beispiel auch eine Frage, die wir in Richtung der Stadt gestellt haben. So, okay, welche Idee gibt es eigentlich für die Innenstadt? Also welche Idee gibt es?
Und dann kommt immer die Antwort, ja, es gibt doch den Masterplan.
Naja, es ist, und also wie gesagt, ne, also die Fragen werden halt auch immer mehr bei uns und ich, teilweise bin ich ja jetzt auch so ein bisschen informierter und jetzt durch dieses Interview melden sich auch Menschen bei mir mit interessanten Folgefragen oder Erfahrungswerten. Und also als jetzt zum Beispiel, glaube ich, letzte Woche war es die große Bevölkerungsumfrage, die Runde gemacht hat. Also die Stadt Duisburg hat ja jetzt, glaube ich, zum dritten Mal in Folge so eine Bevölkerungsumfrage erhoben. Und da habe ich mich halt mal mit den letzten, also mit diesen dreien beschäftigt. Und im Jahr 2022 war es halt so, da war gerade so die Corona-Zeit irgendwie so ein bisschen, lief so ein bisschen aus und man hat die Schäden in der Innenstadt wohl auch wahrgenommen, also so jetzt auch, was die Geschäfte und so weiter betraf. Und dann hat man in dieser Umfrage eben einen Schwerpunkt gelegt auf das Thema Innenstadt. Und die Ergebnisse der Umfrage waren halt schon ziemlich, also
niederschmetternd.
Niederschmetternd ist, glaube ich, ein gutes Wort. Und was mich dann halt so gewundert hat, ist, im Jahr drauf gab es dann einen anderen Schwerpunkt. Kann man so machen. Da war der Schwerpunkt dann, glaube ich, auf der Uni, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber was ich so verwunderlich finde, ist, dass das Thema Innenstadt im Grunde genommen sehr ausgespart wurde dann in den beiden Folgeumfragen. Wenn ich da jetzt nicht irgendwas komplett falsch verstanden habe. Aber ich habe mich da echt eine Weile mit beschäftigt. Und jetzt bei dieser neuen Umfrage beispielsweise wird die Innenstadt eigentlich nur noch unter Einkaufsmöglichkeiten so quasi im Vorbeigehen fast wie behandelt. Und diese Einkaufsmöglichkeiten beziehen sich aber nicht nur auf die Innenstadt, sondern auch noch auf die Stadtteile. Und wer Duisburg kennt, weiß, ne, dass das dann nicht sehr aussagekräftig sein kann. So. Und was mich daran so verwundert ist, okay, wenn ich doch 2022 diese Erkenntnis habe, dass da echt was schief läuft und dass die Leute da echt unzufrieden sind, so, dann
wäre es Handlungsbedarf einfach entsteht.
Genau,
ne?
und dann muss ich doch irgendeine Art von Monitoring oder sowas daraus machen und dann kann ich meinetwegen in den nächsten Jahren andere Schwerpunkte legen, aber ich kann das Thema doch dann nicht, also so ganz an den Rand schieben. Das verstehe ich nicht und ich möchte niemandem eine böse Absicht unterstellen, aber ich find's problematisch, das kann ich sagen.
Aber dafür gibt's auch so eine DBI. Also was sagen die denn dazu? Mit denen habt ihr doch auch gesprochen, oder? Genau, dafür sind die eigentlich da. Und die haben ja mittlerweile auch, weiß ich nicht, 30, 40 Leute. Also da könnte sich doch mal einer hauptverantwortlich beispielsweise für den Sonnenwall irgendwie engagieren.
Also ich habe dazu keine Antworten bekommen. Also auch zu den Fragen, die wir ganz zu Beginn unseres Prozesses gestellt haben, zu den Plänen für die Innenstadt, haben wir keine Antworten bekommen, außer diesem integrierten Handlungskonzept, das du eben erwähnt hast. Das aber ehrlich gesagt für mich nicht wirklich mit Leben gefüllt wird bisher. Und ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen ratlos tatsächlich, weil ich glaube, dass also so, wenn man sich auf diversen Websites und so umguckt, hat man schon das Gefühl, hier gibt es eine gewisse Struktur oder hier gibt es Verantwortlichkeiten und hier wird sich gekümmert. Bedauerlicherweise können wir aus unserer Perspektive sagen, dass wir das aber in unserem Alltag leider nicht erleben. Und wir wissen nicht, liegt es daran, dass manche Menschen oder manche Positionen nicht können oder nicht wollen. Und das muss, glaube ich, auch die Stadt intern irgendwie klären und sich da auch ehrlich machen, ob sie da ihren eigenen Ansprüchen gerecht wird. Und also ich möchte jetzt ungern da jemanden an Pranger stellen. Ich kann nur sagen, also dass ich das zum Beispiel nicht ganz verstanden habe. Also ich kann, also was ich ehrlich sagen kann, ist, dass wir, und das mag sich in den nächsten Wochen alles in Wohlergehen auflösen. Das halte ich für möglich. Also
du bist also ein unheilbarer Optimist, ja?
Was haben wir denn sonst?
Ja.
Nein, ich möchte damit auch diesen Gesprächskorridor eigentlich aufhalten, ne? Weil ich
verstehe das sehr gut.
Ja. Und ja, aber wir haben uns natürlich gleich ganz zu Beginn haben wir uns an die DBI gewandt in dieser Idee, dass dann da gewisse Dinge in Bewegung kommen und die sind dann aber ins Stocken gekommen und sind jetzt ehrlich gesagt in den letzten Monaten auch eher zum Erliegen gekommen. Gut möglich, dass wir uns auch nicht immer super geschickt angestellt haben, wenn wir dann einfach mal eine Frage nochmal und nochmal gestellt haben, aber ich möchte jetzt auch...
Nein, ich verstehe das und ich finde das auch klug, dass du da jetzt nicht die zarte Pflanze, die dir gereicht worden ist, ersticken möchtest. Ich finde das auch gut, dass du diesen Optimismus hast. Ich möchte dich da auch gar nicht desillusionieren. Befürchte nur, um das auch loszuwerden, dass die Sache versanden wird, weil diese Gespräche gab es genauso vor 5 Jahren, die gab es vor 10 Jahren, die gab es vor 20 Jahren. Ihr werdet euch sicherlich auch mit Boris Roskoten schon mal unterhalten haben, der ja auch versucht hat, gerade den Sonnenwall mal eine Zeit lang nach vorne zu bringen. All diese Anstrengungen werden dann irgendwann mal irgendwo gehört und dann gibt's irgend so ein öffentliches Dings, was irgendwie wieder einen neuen Namen haben wird. Wirklich passieren tut da leider nichts.
Und ich kenne genau diese Aussagen wie deine wirklich gut, weil ich die jetzt auch viel zu hören bekommen habe und ich möchte das vielleicht so ein bisschen einordnen. Also ich bin, glaube ich, gar nicht mal so sehr Optimistin, auch nicht Zweckoptimistin, sondern ich glaube, ich bin Possibilistin. Ah, dass ich einfach an die Möglichkeit.
Ein neues Wort.
Ja, habe ich in irgendeinem dieser klugen Bücher aufgeschnappt. Ja. Ist nicht von mir. Dass ich irgendwie schon immer noch im Blick behalten möchte, in allererster Linie, was möglich ist. Und dass ich so ein bisschen auch versuche, an der einen oder anderen Stelle zu besänftigen, hat schlicht und ergreifend damit zu tun. Also jetzt, ich lese aktuell ein Buch, das mich wirklich sehr flasht. Ich habe es mitgebracht. Das ist von Michael Vogler und heißt Aufbruch zur Stadt des Miteinander. Das ist wirklich ein richtig, richtig gutes Buch, wo eben auch Initiativen vorgestellt werden und beschrieben wird, wie Gemeinschaften so funktionieren können, dass wirklich Veränderungen daraus erfolgen. Und da spielt halt einfach so eine Schlüsselrolle das Thema, irgendwie möglichst versöhnlich miteinander dann irgendwie auch zu bleiben. Und ich bin da jetzt nicht Gutmensch und versuche da jetzt irgendwie, wie soll ich sagen,
aber versöhnlich, wenn ich da einhaken darf.
Ja, gerne,
ne?
Natürlich.
Versöhnlich kann doch nicht immer nur von der Seite desjenigen oder derjenigen kommen, die einen Missstand anprangern. Weil ich kenne dieses Argument natürlich auch. Ich musste mir das auch alles schon anhören. Dann frage ich mich aber, wo ist denn die Versöhnlichkeit der anderen Seite?
Ja,
wo ist das Engagement der anderen Seite? Wo ist überhaupt das Interesse der anderen Seite? Das muss man doch mal fragen dürfen. Darüber in einen Dialog zu kommen und darüber dann nicht nur in den Dialog, sondern dann meinetwegen auch in eine kreative Arbeitsphase und in Aktion. Ja. Das wäre ja mal wünschenswert, passiert aber nicht.
Ja, da bin ich bei dir. Also ich bin, also wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich es auch gerne anders. Und ich habe natürlich über die Monate auch eine Menge Wut gehabt. Ich habe mir im letzten Jahr Boxhandschuhe zugelegt und zwischendurch auf so eine Boxwand zu Hause gedroschen, weil ich wirklich ungläubig war. Also ich war wirklich ungläubig und auch als Mensch und auch als Duisburgerin, die sich sehr bewusst für diese Stadt entschieden hat, total enttäuscht. Also
ich finde das total wichtig, dass du das jetzt sagst, weil ich glaube, das ist niemandem klar. Das ist niemandem klar, der in der Verwaltung arbeitet, irgendwie 35 Tage Urlaub hat, sein festes Gehalt einfährt, ob er da ist oder nicht, steht jetzt noch auf einem ganz anderen Blatt. Das ist niemandem klar, dass jemand, der selbstständig in dieser Stadt arbeitet, der jeden Tag versucht, sein eigenes Business nicht nur die Tür aufzuschließen und abends abzuschließen und dann nach Hause zu gehen, sondern der ja was erreichen will. Und erreichen heißt ja nicht nur Umsatz machen, sondern man möchte, besonders wenn man in einem, ich sag jetzt mal, kulturellen Gewerbe arbeitet, möchte man ja auch Menschen erreichen, man möchte diesen dritten Ort bieten, wie du sagst, man möchte ja auch zum Diskurs anregen. Also es geht ja nicht nur darum, jetzt irgendwie ein paar Socken für 2,50 zu verkaufen, sondern das ist ja schon ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist überhaupt nicht bewusst, dass das auch ganz oft mit viel Engagement, Liebe, Herzenswünschen zu tun hat. Also das ist nicht einfach nur ein Job. Man entscheidet sich bewusst dafür und hat dann natürlich auch, und das ist meine ganz persönliche Meinung, jedes Recht der Welt, auf Missstände aufmerksam zu machen.
Ja.
Und wenn die nicht dieses Aufmerksammachen nicht gehört wird, dann muss man halt lauter werden. Und irgendwann muss das gehört werden, weil ansonsten, wir sehen ja, wie die Städte sich momentan entwickeln, also nicht positiv. Und gerade Innenstadtlagen sind weit von dem entfernt, was wir hier mal in den 70er, 80er ja und auch bis in die 90er Jahre hinein noch hatten. Also hochfrequentierte Lagen, die dann natürlich auch ihren entsprechenden Umsatz abwarfen, die Menschen anlockten, die auch natürlich zum Gespräch, zum Diskurs einluden. Das versickert doch immer mehr und wir können doch nicht zukünftig alle nur noch zu Hause rumhängen und am Computer rumdaddeln.
Ich finde, das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Also die Entwicklung der Innenstädte ähnelt sich, der Innenstädte, auch der Großstädte ähnelt sich und trotzdem ist es kein Naturgesetz, was da passiert.
Nee, überhaupt nicht.
Und das sieht man auch teilweise mittlerweile, dass sich in anderen Städten da auch wirklich Dinge tun. Also ich habe das jetzt durch eine andere Buchhandlung mitbekommen, dass beispielsweise in Aachen jetzt wohl das leerstehende Kaufhofgebäude gekauft wurde von der Stadt, um daraus, glaube ich, so eine Art Haus der Neugier zu machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also das mit den Innenstädten ist etwas, was viele Städte ja gleichermaßen betrifft und gleichzeitig würde ich mir eben wünschen, dass da so eine Art Lernkurve draus wird. Mhm. Und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht wirklich naiv zu sagen, ich wünsche mir, dass eine Stadt sich als lernendes System begreift. Aber ich glaube, nur so haben wir eine Chance, auch als Stadt wie Duisburg.
Und ja, aber das ist ja ein intellektueller Ansatz. Und
naja, dann brechen wir es runter. Ja, dann brechen wir es runter auf was nicht Intellektuelles. Mhm. Also Im Alemannischen habe ich, ich bin an der Schweizer Grenze ein paar Jahre aufgewachsen, da sagt man immer, man muss schwätze mit den Leuten, man muss miteinander reden. Also
ja, klar.
Nennen wir es so. Und was ich da auf jeden Fall sehe, weil du eben auch sagtest, das wird verpuffen. Also wir sind ja auch nicht doof. Ja,
ja klar.
Und wir sind auch nicht naiv. Klar. Aber also bin in Duisburg mal den Marathon mitgelaufen und auch mal in Berlin nicht zu besonders guten Zeiten. Mhm. Aber ich bin angekommen und ich weiß, wie Langstrecke geht.
Mhm.
Und ich weiß auch, wie man sich mental und auch kräftemäßig das irgendwie einteilen muss, um anzukommen bei so einer langen Strecke.
Mhm.
Das heißt, wir als Buchhandlung haben jetzt gesagt, okay, wir versuchen zwar immer noch diese konkreten Probleme zu lösen, weil wir sie lösen müssen.
Mhm.
Aber wir suchen uns jetzt einfach auch mehr Menschen, von denen wir wissen, dass die sich hier echt was anderes wünschen.
Mhm.
Die laufen uns ja auch zu. Die kommen ja auch in unsere Buchhandlung. Deswegen haben wir eine Initiative gegründet, die jetzt eigentlich aus diesen Quo Vadis Sonnenwald-Veranstaltung heraus erfolgen musste. Diese Initiative heißt Duisburg in Wallung, also in Anlehnung an die Wallachse, wenn du so willst,
ja.
Ne? Waldstraße, Sonnenwall, also so das, was auch manchmal Wallquartier genannt wird. Und diese Initiative wird, also denke ich, den längeren Atem auch haben, weil sie aus noch viel mehr Menschen besteht, als das jetzt wir in der Buchhandlung leisten könnten. Und da sind dann Gewerbetreibende genauso dabei wie Immobilienbesitzer oder halt auch Privatmenschen. Und wir haben jetzt schon mehrere Treffen hinter uns und das ist ein richtig schöner, bunter und gut gelaunter Haufen. Und das ist mir auch wichtig. Also, weißt du, ich überlege mir ja vor so einem Gespräch wie mit dir jetzt, überlege ich mir auch, okay, was ist die Hauptbotschaft? Und natürlich könnte ich jetzt hier in einer Tour wettern und das würde
ja,
mir
klar.
vielleicht auf so einer rein menschlichen Ebene gut tun, einfach mal das abfließen zu lassen. Aber was bringt es den Menschen, die jetzt gerade zuhören?
Genau.
Weil schlechte Laune gibt's da draußen genug.
Ja.
Und ich glaube, so eine Bürgerinitiative hat auch dann am ehesten eine Chance, wenn sie ja einfach auch von einer guten Laune getragen ist und auch von Ideen. Und wir versuchen vor allen Dingen für etwas zu sein. Und das ist in unserem Falle, ich hoffe, das klingt jetzt nicht so intellektuell, einfach der Lebensraum Innenstadt. Also da, wo sich Menschen gerne aufhalten möchten, ne? Und
ja,
für den versuchen wir einzustehen.
Das ist doch eigentlich genau das, worum es geht. Also um den Lebensraum.
Ja.
Jetzt in dem Fall bezogen auf eine Innenstadt. Aber ich glaube, Lebensraum ist politisch kein Ziel. Und daran muss Politik dann vielleicht an der Stelle arbeiten.
Und dann sind wir nämlich bei diesem lernenden System. Nenn es Bürgerbeteiligung oder nenn es, wie du möchtest, aber wirklich, das ist das, was ich dieser Stadt wirklich sehr wünschen würde, wenn es, und deswegen auch die möglichst versöhnlichen Töne, also wir müssen ja irgendwie dahin kommen, einander zuzuhören und irgendwie einander zu verstehen. Und es ist für mich bestimmt auch erkenntnisreich zu hören, warum vielleicht in einem Amt für so und so Dinge ganz anders gemacht werden, als ich das sinnvoll finde. So, vielleicht kann ich da auch abrüsten und sagen, okay, ich hab gut reden. So. Und vielleicht kommen wir ja wirklich dahin, dass auch so eine Stadt dann lernt zu verstehen, dass das ein Riesenkapital oder Potenzial ist, was man da hat. Also die Ideen der Menschen. Wir sind auf dem Sonnenwall die Expertinnen. Wir verbringen da so viel Zeit, wie kein Amt es hier wird.
Logisch.
Wir können ziemlich gut sagen, so wie vielleicht die Probleme und auch die Lösungen aussehen. Und wenn wir da irgendwie hinkommen können, dass wir wirklich uns aufeinander zubegeben und dass dann auch die städtischen Strukturen anfangen, den Menschen wie uns zu vertrauen und nicht Sorge zu haben, dass wir denen irgendwas wollen, sondern dass sie begreifen, wenn wir da irgendwie ein Miteinander draus machen, können hier in Duisburg wirklich coole Dinge entstehen. Und da glaube ich fest dran.
Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert.
Du guckst etwas prüfend.
ja, gut. Das mag Lebenserfahrung sein, naja, die mich da treibt. Aber es ist ja egal. Ich finde das ganz bewundernswert, dass ihr diese Initiative gestartet habt. Und ich finde es auch sehr bewundernswert, dass du von versöhnlichen Tönen sprichst und von Gesprächskorridoren, die du aufhalten möchtest, dass du Stadt als Lebensraum begreifst, was ich auch immer so begriffen habe, was viele Menschen aber gar nicht so begreifen, sondern da wird Stadt als Investitionsraum begriffen meinetwegen oder als Wirtschaftsraum oder als Immobilienstandort oder, aber nicht als Lebensraum. Nichtsdestotrotz finde ich das sehr wertvoll und aller Mühen wert, diesen Gedanken auch weiter zu verfolgen. Ich wünsche euch da ganz viel Kraft und Glück und ich hoffe, ihr stoßt auf offene Ohren.
Darf ich einen kurzen Werbeblock für die Initiative
Bitte,
machen?
Hau raus.
Ja, wir treffen uns jetzt ja mittlerweile öffentlich immer am letzten Dienstag im Monat im soziokulturellen Zentrum Stapeltor. Immer 19 Uhr und wirklich jeder und jede ist willkommen. wenn Medienvertreter Interesse haben, wäre es nett, sie würden vorher kurz Bescheid geben, weil je nachdem, was für Themen dran sind, ist das dann auch manchmal so ein bisschen so ein Balanceakt, weil Menschen da auch einfach mal frei sprechen können sollten und ja, kriegen wir aber bisher ganz gut hin und wir sind, wie gesagt, ein bunter und ich finde erstaunlich gut gelaunter Haufen, da sorge ich in meiner Rolle als Moderatorin im Moment auch noch ein bisschen für, einfach weil ich denke, dass wir so mehr bewirken und ich will ja auch Spaß haben, ne?
Ja, klar. So, und also, die Kontaktadresse und so, das setze ich dann alles in die Shownotes auch rein.
Sehr gerne,
dass interessierte Menschen sich da hoffentlich zuhauf bei euch einfinden und euch unterstützen. Ich würde es euch, wie gesagt, sehr wünschen und wer weiß, vielleicht geht von Duisburg ja mal ein Licht hin zu Lebensraum Innenstadt aus. Das wäre wünschenswert, oder?
Ich habe diesem poetischen Schlusswort nichts hinzuzufügen. Ich würde mich freuen, wenn wir zwei auch im Gespräch bleiben, weil du hast ja auch schon...
Davon kannst du ausgehen.
Ja, also ich bin gespannt und ich danke dir sehr, dass wir uns jetzt haben unterhalten können über all das.
Super. Ja, also ich finde, das war doch ein hervorragendes Schlusswort jetzt. Mein Name ist immer noch Sepp Oberbichler, auch wenn du mich jetzt weiterhin Frank nennen
Nein,
wirst.
Passt schon.
Das ist toll. Und das war der Ruhr-Podcast. Heute Folge 152, glaube ich. Und ich sage Tschüss.
Tschüss. Alles Gute.
Ruhr-Podcast.